4 Ökonomen waren es, die den Plan für die gigantische Schuldenaufnahme erdacht und der künftigen Koalition vorgelegt hatten. Und schon ist der Plan Wirklichkeit. Politiker, so ein etwas platter Spruch, nutzen Ökonomen wie betrunkene Laternen. Sie suchen Halt, nicht Licht. Im aktuellen Fall hat die Politik wohl beides gesucht. Fragen wir also Deutschlands höchste Ökonomin, die Chefin der sogenannten Wirtschaftsweisen, die nebenbei auch noch Professorin für vergleichende Wirtschaftsforschung an der LMU in München ist, nach der Rolle von Wirtschaftswissenschaftlern und nach den XXL-Finanzpaketen. Herzlich willkommen, Monika Schnitzer.
Ich freue mich.
Der Rat und die Meinung von Ökonomen, von Wirtschaftswissenschaftlern wird ja immer schon stark beachtet in unserem Land. Jetzt aber scheint er sich ja fast unmittelbar und direkt und massiv in Politik verwandelt zu haben. Würden Sie sagen, gut so, da verstehen Menschen was von Wirtschaft und Finanzen?
Ja, unbedingt gut so, dass es in diesem Fall passiert ist. Denn sonst, muss ich gestehen, ist es nicht immer der Fall, dass man auf den Rat hört. Und in der Situation sind wir jetzt wirklich an einer Wegscheide. Hier muss ganz schnell was passieren. Es war wichtig, ein schnelles Signal zu senden. Und dass man sich jetzt dieser Vorlage bedient hat, das ist schon ein richtiger Weg gewesen.
Nun sind die Chefin der Wirtschaftsweisen der sogenannten, aber diese vier Herren sind Ihnen ja quasi in die Parade gefahren. Also Friedrich Merz hat Sie im Bundestag ja als die vier wichtigsten Ökonomen des Landes bezeichnet.
Nun, wir haben im letzten Jahr unseren eigenen Vorschlag vorgelegt. Wir hatten als Rat einen stabilitätsorientierten Reformpfad vorgelegt, wie man die Schuldenbremse reformieren kann, um mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir hatten es der letzten Regierung vorgeschlagen. Wir haben es auch den damals Oppositionsparteien vorgeschlagen. Wir haben es auch immer vorgeschlagen mit der Warnung, wer weiß, ob nach der nächsten Wahl überhaupt noch eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen ist. Genau das war jetzt das Thema. Deswegen hat man jetzt sehr schnell agieren müssen. Und da war für die Reform, so wie wir sie vorgeschlagen haben, gar nicht die Zeit, um das in diesem Detail dann zu planen und auszudiskutieren. Insofern jetzt eine einfache, aber sehr effektive Reform.
Also um Friedrich Merz korrekt zu zitieren, er hat gesagt, die vier namhaftesten Ökonomen des Landes. Aber dennoch ist es ja der Mann, den Sie künftig dann auch beraten müssen.
Ja, in der Tat. Ich hoffe, er lässt sich beraten.
Aber die Konkurrenz zu den vier ist jetzt für Sie kein Thema?
Nein, um Gottes Willen. Es gibt sehr viele, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und es ist ja auch gerade die Vielfalt manchmal der Vorschläge, die dann die Diskussion so richtig in Gang bringt. Da, glaube ich, müssen wir uns nicht scheuen.
Okay. Wenn man es abstrakt formulieren will, dann erleben wir ja weltweit im Moment den Übergang von der sogenannten Geoökonomie, also sprich der weltweiten Dominanz von globalisierter Wirtschaft, in die Geopolitik, wo also auch Politik stark in die Wirtschaft eingreift, nicht nur, was wir bei Trump erleben. Ist das eine Zeit, in der wir noch stärker den Rat von Ökonomen brauchen werden, weil die Wirtschaft stärker von der Politik dominiert wird?
Nun, die Ökonomen haben an der Stelle vor allem die Aufgabe zu sagen, was macht das mit unserer Wirtschaft, wenn man sich in die eine oder andere Richtung bewegt. Aber am Ende hängt natürlich auch ganz viel von den politischen Einschätzungen ab. Also wie reagiert Trump auf ganz bestimmte Maßnahmen, die wir vorschlagen? Da ist natürlich viel auch Politikwissenschaft gefragt, da ist letztlich auch Psychologie gefragt. Und da können wir nur aufzeigen, was macht das mit der Wirtschaft, wenn man sich so oder so verhält.
Aber hat vorher in dieser Geoökonomie, wo im Prinzip ja die Globalisierung stärker aus sich heraus lief und die Politik nicht eingegriffen hat, dann den Rat der Ökonomen nicht so stark gebraucht? Also haben wir da eine neue Phase auch ihres Einflusses?
Ich glaube, man hat diesen Rat immer gebraucht. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in diesem Rat und in dieser Phase habe ich erlebt einmal die Pandemie, dann die Energiekrise aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dann haben wir die Inflation erlebt. Also es gab immer wieder Phasen, gerade in diesen 5 Jahren, wo es ganz neue, ganz unerwartete Situationen gab und wo wir ganz viel im Gespräch waren mit der Politik.
Sie haben vor gar nicht langer Zeit vor einer großen Koalition gewarnt. Sie haben gesagt, dann drohe Reformstau. Jetzt haben wir die große Koalition, oder sie wird wahrscheinlich ja die nächste Regierung bilden. Mit Blick auf das erste Ergebnis, das wir aus den Verhandlungen hatten, der Sondierungsgespräche. Was würden Sie sagen, droht da Reformstau?
Also ich habe damals nicht gewarnt im Sinne von um Gottes Willen. Ich habe nur davor gewarnt, zu große Erwartungen zu hegen. Denn es hieß ja nach der Ampel, Gott sei Dank, das ist vorbei, jetzt wird alles besser. Und an der Stelle habe ich zurückerinnert an die Phase, die wir davor hatten, wo eben vieles nicht passiert ist von dem, wo wir heute drunter leiden. Also es ist eben damals nicht in die Infrastruktur investiert worden. Es ist nicht die Rente reformiert worden. Das sind genau diese Reformstaus, über die
aber
ich gesprochen
habe. Aber
sehen
Sie da jetzt Ansätze?
Ja, jetzt sind wir genau bei dem Punkt. In diesem Sondierungspapier sehen wir zwei Teile. Der erste Teil, diese Schuldenbremsenreform, ein wirklich wichtiges Signal, der Schritt in die richtige Richtung. Der zweite Teil des Sondierungspapiers, da finden wir jetzt tatsächlich all die Wahlversprechen, die vorher schon in den Wahlprogrammen standen, wo wir eigentlich schon vorher gesagt haben, da fehlt es jetzt an Reformbereitschaft. Da steht nichts über Reform in der Rente. Da stehen Wahlversprechen, die viel Geld kosten werden. Aber es steht nicht wirklich, wie man die Wirtschaft zukunftsfähig machen kann. Mhm. Und diese Art von Reform, ja, die vermisse ich bisher.
Also stehen beispielsweise drin Bürgerrente, die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie.
Richtig,
und
ja,
viele weitere teure Sachen. Verzicht ist da auch wenig, außer beim Bürgergeld vielleicht.
Ja, in der Tat. Das ist auffällig, dass man beim Bürgergeld sagt, okay, hier haben wir nun mal eine Gruppe identifiziert, die kann sich wirklich nicht wehren. Alle anderen wehren sich. Und das haben wir ja bei der Agrar-Dieselsubvention erlebt, dass die Traktoren auf der Straße waren. Das war auch ein schlechter Zeitpunkt. Im Winter haben die sonst nicht viel Verwendung für ihren Traktor. Dann konnten die nach draußen fahren. Also an der Stelle wird ja jetzt wieder geplant, diese Subvention sogar wieder anzuheben. Wir sehen auch so etwas wie die Mütterrente. Nun werden die Mütter, die davon profitieren, deren Kinder also vor 92 geboren sind, wahrscheinlich nicht mit ihrem Rollator vor dem Brandenburger Tor auftauchen. Und trotzdem denkt man, das ist nun wichtig, obwohl jetzt in dieser Phase man sich denkt, das ist jetzt vielleicht nicht die allerwichtigste Maßnahme.
Schauen wir mal auf die Sachen, die jetzt schon entschieden worden sind und die im Bundestag ja schon verabschiedet wurden. Und trotz der Einwände und trotz der Verhandlungen der Grünen, die ja für kurz die FDP gespielt haben bei diesen Maßnahmen, gibt es trotzdem offensichtlich ja Manövriermasse, ja, die geschaffen wurde. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Im Haushalt 25 sind knapp 63 Milliarden für Verteidigung vorgesehen. Aber die Definition ist ja, dass man nur 1% vom BIP für die Verteidigung aus dem Haushalt zahlen muss. Das würde beispielsweise in dem Fall 19 Milliarden Puffer schaffen. Die Gefahr der Zweckentfremdung ist doch auch da gegeben. Also, dass man genau damit dann solche Maßnahmen wie Mütterrente und so weiter bezahlt.
Ja, genau. Das ist genau das, was wir auch alle kritisiert haben. Es ist natürlich sehr gut, dass die Grünen sich dafür stark gemacht haben, zumindest für die Zusätzlichkeit bei den Investitionen zu sorgen. Mhm. Aber die Grenze bei der Verteidigung ist tatsächlich zu niedrig gewählt. Man hätte doch zumindest erwarten können, dass man so viel, wie man aktuell aus dem Haushalt bezahlt, dass man das auch in Zukunft aus dem Haushalt bezahlt.
Die Grünen wollten 1,5%.
Genau, man hätte sogar über 2% nachdenken können. Ja. Das alles hätte die Spielräume verringert und man muss doch fürchten, dass hier genau die Spielräume gesucht wurden, um dann doch ja, in der Koalition sich auf das eine oder andere zu verständigen, sodass jeder ein bisschen was für seine Wähler übrig hat.
Das ist auch Ihre Wahrnehmung,
absolut,
dass die Koalition, die künftige, genau das bewusst gemacht hat.
Ja, das ist natürlich das Rational dahinter. Mhm.
Wie ist denn diese Zusätzlichkeit, wie scharf ist die definiert?
Also erstmal ist ganz wichtig, dass man sich auf Zusätzlichkeit grundsätzlich verpflichtet hat. Das jetzt hieb- und stichfest zu machen, wird immer schwierig sein. Man macht das jetzt daran fest, wie viel ist denn im Jahr 2024 dafür ausgegeben worden. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass man es ganz genau definiert hat. Diese Investitionsabgrenzung ist ja auch an der Stelle nicht ganz in Stein gemeißelt. Also auch da wird es Spielräume geben, aber es ist auch erstmal fürs erste Mal ein klares Signal. Und jetzt wird man im parlamentarischen Prozess die Koalition daran messen müssen und immer wieder darauf hinweisen, das ist nicht zusätzlich, was ihr hier macht. Das müsste eigentlich aus dem Haushalt bezahlt werden. Ich hoffe sehr, dass das im parlamentarischen Prozess passiert, dass auch die Öffentlichkeit, dass die Medien das entsprechend aufgreifen werden.
Der Koalition wird es ja nicht an Geld fehlen. Das ist ja offensichtlich. Mhm. Erwarten Sie denn auf jeden Fall einen Wirtschaftsimpuls davon, selbst wenn die nötigen Strukturreformen nicht kämen?
Ich erwarte einen Wirtschaftsimpuls, aber der wird umso größer ausfallen, je mehr das Geld wirklich in Investitionen gesteckt wird. Denn man kann ökonomisch sehr gut zeigen, wie stark ist der Wirtschaftswachstumseffekt, der von Ausgaben ausgeht. Wenn es reiner Konsum ist, nehmen wir jetzt die Mütterrente, dann hat das einen sehr geringen Effekt, vielleicht sogar einen negativen Effekt. Also das ist jedenfalls nichts, was die Wirtschaft antreibt. Wenn es dagegen Investitionen sind, gerade wenn es Investitionen in Infrastruktur, Straßenbau beispielsweise, überhaupt Verkehr geht, dann ist der Effekt sehr groß. Bei der Verteidigung ist er so in der Mitte. Das heißt, wir werden sicherlich einen Effekt sehen, aber wie groß er ist, hängt ganz stark davon ab, ob man das Geld jetzt weise ausgibt.
Schauen wir mal auf diese Reformen, die anstehen. Was würden Sie als die wichtigsten Reformen definieren für das Schaffen von Wettbewerbsfähigkeit?
Ich glaube, wir müssen ganz sicher über Bürokratie nachdenken. Das sagt jeder, aber keiner sagt so richtig, was man dabei beachten sollte. Das wird aber jedenfalls eine ganz wichtige Reform sein. Wir werden uns auf jeden Fall auch mit unseren Sozialversicherungen beschäftigen müssen. Wir leben in einer Welt, in der wir immer weniger Kinder haben, die Menschen immer älter werden. Wir nennen das demografischen Wandel. Die Babyboomer werden jetzt bald in Rente gehen, also meine Generation. Und dann fehlen uns die junge Leute, die Beiträge zahlen für Rentenversicherung, Krankenversicherung, für all diese Dinge, die wir haben müssen und immer mehr davon bezahlt werden müssen. Das ist ein Thema, was bisher nicht wirklich angegangen worden ist. Wir haben keine tragfähige Lösung. Das würde ich dringend anraten. Das ist bisher nicht im Sondierungspapier.
Kommen wir gleich noch zu. Ich würde gerne noch mal ganz konkret hören von Ihnen bei der Bürokratisierung, die wir hier im Land haben. Was müsste da jetzt passieren? Also es gibt ja diese Ansätze, dass man sagt, wir müssen einfach den Menschen auch stärker vertrauen. Also nicht alles bis ins Detail regeln. Das war ja auch in dem Papier von de Maizière und Steinbrück und so weiter der Fall. Ist das der Ansatz, dass wir nicht alles im Detail regeln?
Also das allererste, was man jetzt machen sollte, ist gerade, wenn jetzt Geld für Infrastruktur ausgegeben werden soll, dass man sagt, okay, bei diesen Projekten müssen wir ganz schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren haben. Deutschlandgeschwindigkeit, so wie man das bei den LNG-Terminals in der Energiekrise hatte.
Auch Einwände missachten beispielsweise.
Das heißt nicht, dass man Einwände missachtet, aber dass man die Verfahren extrem abkürzt, dass man nicht bei jedem Bauabschnitt nochmal neu Einwände vorbringen darf, sondern einmal once and for all sozusagen einmal und dann ist auch gut und dann wird es entschieden. Also an der Stelle die Verfahren wirklich sehr beschleunigen und sagen, das hat jetzt Priorität und das ist jetzt wichtiger als die eine oder andere Feldmaus, die man vielleicht schützen sollte. Die hat ihre Berechtigung, die Biodiversität ist wichtig, aber man muss an der Stelle mal Prioritäten setzen und mal sagen, da geht's voran. Und das Zweite, was Sie angesprochen hatten, ist in der Tat auch sehr wichtig. Wir gehen momentan sehr ins Detail mit unseren Regelungen. Da geht es auch ganz viel um Einzelfallgerechtigkeit. Und es wäre viel besser zu sagen, wir machen eine generelle Regel. Und dann schauen wir, wenn was wirklich schief läuft, dann versuchen wir das im Nachhinein nochmal zu retten. Aber wir machen nicht am Anfang so viele Regeln, dass man es im Grunde auch administrativ gar nicht mehr umsetzen kann.
Das sind die Strukturmaßnahmen, wo jeder sagen würde, ja, das muss kommen. Was sind denn Punkte, wo es dann auch am Ende wehtut, also wo Verzicht geleistet werden muss?
Nun, bei den Sozialreformen, über die ich gerade schon gesprochen habe, da wird man auch Verzicht leisten müssen. Das heißt,
beispielsweise?
Wir werden bei der Rente beispielsweise uns nicht mehr Rentenanstiege leisten können, wie wir sie momentan haben. Momentan steigt die Rente mit den Löhnen. Das heißt, immer wenn die Löhne steigen, steigen auch die Renten mehr oder weniger im Gleichschritt. Das ist etwas, was wir nicht mehr uns leisten können, wenn wir immer mehr Rentnerinnen
sondern
und Rentner
bezahlen
müssen.
Sondern nur Inflationsrate? Reicht Ihnen das?
Inflationsrate würde heißen, die Renten steigen nur noch so, wie die Inflation steigt. Das heißt, real bleibt die Kaufkraft erhalten, aber sie steigen nicht mehr weiter.
Und aber reicht denn das, um die Rente sicherer zu machen?
Das würde, ja, weil die reale Kaufkraft ja erhalten bliebe, würde das die Rente natürlich
erstmal sicherer. Aber wir finanzieren ja jetzt schon die Rente mit 100 Milliarden.
Ja, das ist richtig. Zusätzlich. Man müsste zusätzlich das Renteneintrittsalter erhöhen. Das ist der nächste Reformschritt.
Auf.
Wir schlagen vor, für jedes Jahr mehr Lebenserwartung, 8 Monate mehr arbeiten, 4 Monate mehr Rente. Wir haben in den letzten 40 Jahren eine Erhöhung der Rentenzeit, der Rentenbezugszeit um 8 Jahre. Das heißt, die Menschen leben inzwischen so viel länger, dass sie 8 Jahre länger in Rente sind. Das muss irgendwie finanziert werden. Und das heißt, ein bisschen von dieser Zeit muss man auch mehr arbeiten.
Heißt das möglicherweise, wir gehen 8 Jahre später in Rente, wenn man das
Nein, so schnell wird das natürlich nicht passieren. Man kann sich gut ausrechnen, wie stark erhöht sich die Lebenserwartung. Das würde bedeuten, dass man alle 10 Jahre ein halbes Jahr länger arbeiten müsste. Das heißt, bis wir bei den berühmten 70 sind, über die manche warnen oder vor denen manche warnen, das dauert noch sehr, sehr lange. Das werden wir alle nicht erleben.
Wir haben ja bei unseren Koalitionsregierungen über die letzten Jahrzehnte eigentlich immer erlebt, dass es wird sowohl als auch bezahlt. Also beide Parteien oder alle beteiligten Parteien haben definiert, was sie für ihre Wähler wollen. Wenn wir das jetzt wieder erleben, was befürchten Sie dann?
Nun, dann können wir uns das nicht leisten. Also dann bleibt eben tatsächlich wenig Geld für das, was wir eigentlich machen müssen, nämlich in die Zukunft investieren, in die Infrastruktur, in die Bildung, die Verteidigung sowieso. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen an der Stelle schon schauen, wie wir die Wirtschaft auch wieder zum Wachstum bringen. Und da geht es auch ganz stark um solche Zukunftsinvestitionen in die Digitalisierung beispielsweise. Mhm. Das wird auch bei der Verwaltung helfen. Aber auch bei der Verteidigung, wir müssen an sowas wie Cybersecurity denken. Wir müssen unsere eigenen Satelliten in den Weltraum schießen und nicht von einem Mann wie Musk abhängig sein, ob wir selber Aufklärung machen können. Das heißt, all das sind Dinge, über die wir wirklich nachdenken und die wir finanzieren müssen. Und dann wird an manchen anderen Stellen etwas gespart werden.
Sind das auch die Zukunftsbereiche der Wirtschaft, die für uns in Frage kämen? Ich meine, wir sehen ja, dass unsere traditionellen, erfolgreichen Wirtschaftsbereiche, Automobil, wir sehen jeden Tag neue Ankündigungen von Personalreduzierungen, die in Frage kämen. Also KI, Cyber und so weiter?
Ja, ganz genau. Natürlich können wir auch mit unseren traditionellen Produkten noch in die Zukunft gehen, nämlich autonomes Fahren beispielsweise. Auch das wird ein Zukunftsbereich sein. Aber wir müssen auch sehr viel stärker, als wir das bisher getan haben, auf Dinge wie Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle, auf künstliche Intelligenz setzen. Denn damit wird in Zukunft das große Geld verdient und gleichzeitig machen wir uns dadurch unabhängiger, denn inzwischen wollen wir ja nicht nur unabhängig von China sein, die möglicherweise bei uns ausspioniert. Wir müssen uns ja aktuell auch unabhängiger machen von den Vereinigten Staaten. Wenn Musk sagt, von uns keine Unterstützung mehr, die Satelliten dürft ihr nicht mehr nutzen, dann stehen wir ganz schön dumm da.
Schauen wir noch mal auf die enorme Schuldenlast, die ja jetzt auf das Land zukommt. Wie bewerten Sie das und was brauchen wir, um am Ende diese Schulden wieder zurückzuzahlen? Also wie viel Wirtschaftswachstum braucht das Land, damit diese Schulden am Ende zahlbar sind?
Nun, die Zahlen, die hier aufgerufen sind, 500 Milliarden für das Sondervermögen, dann die Verschuldung, die wir für die Verteidigung aufnehmen werden. Da kann man ausrechnen, dass man in den nächsten 5 bis 10 Jahren durchaus eine Erhöhung der Schuldenlast haben wird, die die Schuldenstandsquote anwachsen lässt. Momentan sind wir bei um die 60%. Das könnte auf 70, das könnte vielleicht sogar auf 80% wachsen.
Aber bei steigenden Zinsen ist es ja dann ein enormer Betrag.
Ja, das ist durchaus ein Betrag. Aber gleichzeitig ist es ein Betrag, wie wir ihn auch erlebt haben nach der Finanzkrise. Und damals sind wir innerhalb von 10 Jahren so gewachsen, dass das auch wieder auf die 60% runtergehen konnte. Und ähnlich haben wir es in der Pandemie erlebt. Da ging es auf 70% hoch und dann wieder auf 60% runter. Also das sind alles Zahlen, mit denen man umgehen kann. Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn sind das immer noch sehr niedrige Zahlen, die zum Teil bei weit über 100% sind. Also wir sind immer noch ein sehr stabiles, auch finanzstabiles Land. Wir können uns das leisten. Wir müssen aber dafür sorgen, dass das Geld so ausgegeben wird, dass die Wirtschaft wirklich wächst. Im Übrigen hilft an der Stelle auch in der kurzen Frist ein größeres Vertrauen. Also wenn die Menschen dieses Paket jetzt als etwas verstehen, was die Wirtschaft stabilisiert, was unsere Verteidigung sichert, dann wird es auch mehr Vertrauen geben und die Unternehmen werden mehr investieren, die Konsumenten mehr konsumieren. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass das die Menschen sehr zurückgehalten hat, diese große Unsicherheit. Hier braucht es dieses wichtige Signal und dann wird auch das die Wirtschaft befördern.
Das sehen Sie aber unabhängig davon, ob Reformen kommen oder nicht.
Das sehe ich jetzt allein schon dadurch, dass es dieses Paket gibt. Und mit diesem Paket dann hoffentlich eben auch das Signal kommt, wir gehen es an, wir haben verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Die Dinge müssen sich ändern. Und das muss natürlich auch heißen, wir alle müssen zusammenstehen und jeder muss ein bisschen was abgeben. Ich glaube, das ist der Trick. Man muss sagen, alle müssen irgendwo auch Zugeständnisse machen.
Sagen Sie mal konkret, was und wo?
Nun, das würde bedeuten, dass man eben bei den Renten ansetzt. Das würde auch bedeuten, dass wenn eine Steuerreform kommt, dass nicht die Bestverdienenden am allermeisten davon profitieren. Da kann man also über alle Bereiche gehen und bestimmte Subventionen abbauen. Wir haben über Dieselsubventionen gesprochen, das aber dann für alle, nicht nur für eine Gruppe. Wir können also hier verschiedene Themen dann ansprechen und dafür sorgen, dass alle am Ende irgendetwas beitragen.
Eine Ihrer Kolleginnen aus dem Kreis der Wirtschaftsweisen warnt, sie sagt, die gigantischen Schulden würden absehbar zu einer Schuldenkrise in der Europäischen Union führen. Teilen Sie das?
Nein, das teile ich nicht, denn ich habe ja eben schon versucht, die Zahlen so ein bisschen aufzurufen. Wir reden noch lange nicht von Zahlen, die wirklich bedrohlich sind. Das ist ja bei den anderen Ländern, die viel weiter in den Schuldenstandsquoten oben sind, momentan auch noch nicht der Fall. Die EU reagiert ja auch, also der Euroraum reagiert ja auch und sagt, jetzt für die Verteidigung müssen wir auch mehr Möglichkeiten einräumen, sich zu verschulden. Das ist einfach jetzt das Gebot der Stunde. Man muss sich überlegen, was würde passieren, wenn wir das nicht machen würden und dann unsere Verteidigung nicht gesichert wäre. In 5 Jahren steht Putin vielleicht ganz anders da und dann haben wir ein wirkliches Problem.
Aber Länder, die mit 100-130% jetzt schon verschuldet sind, haben natürlich enorme Probleme, dann zusätzlich Schulden aufzunehmen,
oder? Umso wichtiger ist es, dass wir die zusätzlichen Schulden aufnehmen, denn wir können uns das leisten. Also an der Stelle ist wirklich Deutschland als starkes Land gefragt. Und der nächste Punkt an der Stelle ist ja, Deutschland ist eben auch durch seine Wirtschaftskraft gefragt. Die anderen Länder haben die letzten Jahre immer wieder gesagt, Deutschland wächst nicht mehr, das ist für uns schlimm. Deutschland hat den Schnupfen, der Rest der EU hat eine Grippe. Weil wir bisher immer der Wachstumsmotor waren. Also man darf sich nicht nur auf die Rolle konzentrieren, Deutschland als Vorbild bei dem Schuldenbegrenzen. In dem Moment, wo man dann sich kaputt spart und dann alle anderen mit runterzieht, hat man auch überhaupt nichts gewonnen.
Schauen wir mal kurz über den Teich, das, was da aus den USA kommt. Sie haben es ja eben schon angesprochen. Welche Konsequenzen sehen Sie für die deutsche Wirtschaft von Trump auf uns zukommen? Wir haben die Zölle, die angekündigt wurden, die EU-Gegenzölle, die möglicherweise jetzt erstmal ausgesetzt werden. Was erwarten Sie sich mittelfristig?
Ich erwarte mehr Unsicherheit. Ich glaube, das, was Trump macht, das kann man gar nicht anders als Terror bezeichnen. Terror in dem Sinne, man weiß nie, woran man ist. Er führt Zölle ein, dann setzt er sie wieder aus. So, wir haben das bei Kanada erlebt, wo er innerhalb eines Tages die Zölle von 25 auf 50 dann wieder auf 0 gesenkt hat. Mit solchen Situationen kann man natürlich als Unternehmen ganz schlecht umgehen. Man kann ja nicht planen. Insofern müssen wir uns da ein Stück weit unabhängiger machen, auch Alternativen suchen. Wir müssen natürlich in Verhandlungen treten mit Trump, das ist ganz klar. Wir müssen aber auch selber zeigen, was wir dagegen setzen können. Und wir sind ja da nicht total schwach. Trump beschwert sich, dass wir zu viele Güter exportieren, eher zu wenig im Vergleich. Mhm. Umgekehrt ist es so, die Dienstleistungen, genau. Da sind wir diejenigen, die mehr aus den USA beziehen als
würden
umgekehrt.
Würden Sie beispielsweise Zölle auf US-Dienstleistungen vorschlagen, also beispielsweise auf Social-Media-Anbieter?
Ja, ich glaube, dass das Dinge sind, über die man sehr ernsthaft nachdenken muss. Das ist aus verschiedenen Gründen übrigens auch wichtig, weil wir sehen mit Musk jemanden, der sein Social-Media-Monopol sehr stark nutzt, auch um politisch Druck im eigenen Land auszuüben. Republikanische Senatoren, hört man, bekommen von ihm zu hören, wenn sie sich nicht wohlgefällig verhalten, dann wird er gegen sie über Ex vorgehen.
Aber wäre das ein Ratschlag, den Sie geben würden?
Ja, ich denke, das ist etwas, was man auf jeden Fall in Erwägung ziehen muss. Man muss sozusagen die Waffen zeigen. Denn wir haben es hier mit einem Bulli zu tun, wie auf dem Schulhof. Ne? Der will erst das Pausenbrot und dann will er das Handy und am Ende das Fahrrad. Wenn man sich also hier nicht irgendwo wehrt und sagt, wir halten dagegen, dann werden wir den Kürzeren ziehen.
Schadet er nicht im Wesentlichen auch der eigenen Wirtschaft?
Er schadet ganz sicher der eigenen Wirtschaft, aber momentan lässt eben die eigene Wirtschaft das noch durchgehen. Also die republikanischen Senatoren, das habe ich eben schon mit Musk angedeutet, die wehren sich nicht, weil sie Angst um ihre Wiederwahl haben. Mhm. Und das Land hält an sich noch sehr still. Auch die Wirtschaftsbosse, die ganzen Wirtschaftsbosse aus dem Silicon Valley beispielsweise, die haben sich ja bei der Amtseinführung hinter ihn gestellt und
verlieren jetzt viele Milliarden.
Ja, und da bin ich sehr gespannt, wann die aufmucken, aber bisher tun sie es nicht.
Sie haben ja eben auch das Verhältnis zu China schon angesprochen, also das De-Risking, das wir ja auch schon im Grunde in unserer China-Politik drin haben. Es ist ja vorstellbar, dass am Ende Trump in der großen Konfrontation mit China uns vor die Wahl stellt, dass es nicht nur De-Risking gibt, also weniger Handel mit China, sondern dass wir uns für eine Seite entscheiden müssten, also das Decoupling. Sehen Sie das als Szenario und was würde das für die deutsche Wirtschaft bedeuten?
Es ist durchaus möglich, dass Trump das verlangt, aber die Frage ist, was für Sicherheiten gibt er uns denn? Denn wenn er dann gleichzeitig sich umdreht und sagt, aber mit mir auch nicht mehr oder nur unter den Bedingungen, dann haben wir gar nichts gewonnen. Ich glaube, wir müssen wirklich selbst so stark sein, dass Trump sieht, er kann das nicht durchsetzen, weil er dann selbst etwas verliert. Und der europäische Markt ist für die Vereinigten Staaten schon ein sehr großer, ein sehr wichtiger Markt.
Sie hatten im Kreis, wenn ich dann eben mal das Thema wechseln darf, im Kreis der Wirtschaftsweisen gab es ja durchaus mal eine Phase von, sagen wir mal, Spannungen, wo eine Kollegin von Ihnen dann ein Aufsichtsratsmandat annahm und es öffentlich wurde, dass sie untereinander da sehr unterschiedliche Positionen hatten. Ist das ausgeräumt mittlerweile oder?
Nein.
Das heißt?
Das heißt, dieses Aufsichtsratmandat gibt es. Jeder weiß das. Die Befangenheiten, die dadurch entstehen, werden unterschiedlich bewertet. Wir arbeiten weiterhin zusammen.
Und Sie sind für mehrere Jahre weiter ernannt, auch als Vorsitzende?
Die Vorsitz wird alle 3 Jahre wieder gewählt. Das steht im Herbst wieder an, aber ich bin jetzt als zweite Amtszeit für 5 Jahre verlängert worden. Ja. Ja.
Noch eine Frage zu dem, was vereinbart wurde, war ja auch unter anderem, dass die Klimaneutralität ins Grundgesetz übernommen wird bis 2045. Was erwarten Sie sich davon, von diesem Festschreiben Klimaneutralität? Welche wirtschaftlichen Folgen hat das?
Ich denke, Klimaschutz an sich ist ja vom Verfassungsgericht eben schon als Thema genannt worden. Es gab ja schon das berühmte Urteil, wo es hieß, die Politik muss darauf Rücksicht nehmen, dass der nächsten Generation ein Planet hinterlassen wird, auf dem man noch leben kann. Insofern ist das nur noch mal eine Bestätigung. Das konkrete Datum, glaube ich, ist an der Stelle nicht so entscheidend.
Mhm. Letzte Schlussfrage. Der Titel Wirtschaftsweise, wie geht man eigentlich damit um, wenn man, ich meine, das ist ja ein landläufiger Begriff, der offizielle Titel ist ja viel sperriger und länger und präziser, aber wie gehen Ihre Kinder damit um, Freunde, mit der Wirtschaftsweisen?
Ich glaube, am Anfang haben wir alle darüber geschmunzelt. Ich fand den Begriff immer nicht sehr glücklich. Man macht sich dadurch so alt, habe ich mir gedacht. Aber jetzt habe ich ein Alter, da darf man das vielleicht als Begriff auch verwenden. Es hat einfach einen großen Wiedererkennungswert. Die Menschen wissen dann, mit wem sie es zu tun haben, wo sie einen hinstecken sollen. Ja, also ich habe meinen Frieden damit gemacht.
Herzlichen Dank, Frau Schnitzer, für dieses Gespräch. Das war Phoenix persönlich mit der Vorsitzenden der sogenannten Wirtschaftsweisen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.